Die Big Show 615 geht also los in einer kleinen, aber sehr elitären Runde, wie ich finde. Thomas Wagner ist zurück. Er war auf Schalke am Dienstag. Guten Morgen, lieber Thomas.
Ich finde es fast unglaublich, dass ich vor dem anderen Gast genannt werde. Sage aber erstmal schönen guten Morgen. Hallo.
Es ist in der Tat unverschämt, aber ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder, und ich glaube, das letzte Mal war er sogar mit dir hier am Start, eine Legende des deutschen Sportfernsehens und Podcasts, das möchte ich auch sagen. Uli Potowski, mal wieder ein paar Minuten Zeit, wenn es hat. Guten Morgen, Uli.
Habe ich doch gerne die Zeit für euch und ich komme auch sehr gerne nach Thomas Wagner, selbstverständlich. Der Nachwuchs muss nach vorne.
Der Nachwuchs Wagner. Schön. Wir kommen gleich auf dieses Länderspiel oder auf die Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft zu sprechen. Aber Uli, ich weiß nicht, ob du auf Social Media ein bisschen ab und zu reinschaust. Ich habe nur ein kurzes Video gesehen vom letzten Samstag. Da gab es in Stuttgart beim Tennisturnier beim Pro-Am, hat sich Boris Becker mal wieder auf den Platz gestellt. Und Boris kann ja, wenn ich richtig informiert bin, war es ein Benefizspiel im Fußball, da hat ihm jemand den Knöchel kaputt getreten. Also neben seinen vielen anderen Problemen kann Boris seitdem nicht mehr Tennis spielen. Aber wenn man dann so sieht, wie er die Rückhand schlägt, das ist wie früher. Ja, obwohl er aus dem Stand das spielt, die Vorhand auch. Er hat ein paar Bälle mit seinem Sohn hin und her geschupft. Und ich möchte ein bisschen über die verlorene Liebe heute sprechen für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Uli, aber kannst du den jüngeren Zuhörern unter uns, also Thomas Wagner, vielleicht noch mal nahe bringen, wie sehr Boris Becker geliebt wurde in den Jahren 1985 bis, was weiß ich, 92 und wie lange diese Liebe dann wirklich unconditional war, wenn überhaupt?
Ja, ich versuch's mal. Das ist ja fast eine historische Aufarbeitung jetzt. Also ganz klar, wenn einer aus dem Nichts kommt und von heute auf morgen mit 17 Jahren ein Weltstar wird, alles besiegt, was man besiegen kann, und das ausgerechnet in Wimbledon. Und plötzlich begann die Nation, die Tennisregeln zu begreifen. Das war bis dahin wirklich so, dass manch einer gar nicht wusste, wie 15-0, 30-0, 30, 15 Einstand. Was ist das für ein Quatsch? Also durch Boris haben die Menschen das erstmal gelernt. Und dann war er natürlich, ich vergleiche das immer mit einem Theaterstück von Shakespeare, er war in der Lage, auf den Tennisplatz das zu bringen, was eine gute Inszenierung braucht. Das heißt, Liebe, Leidenschaft, Ärger, Wut, Hass, alles das konnte Boris Becker tatsächlich auf dem Tennisplatz verkörpern. Und darüber hinaus ja auch, jedenfalls in den Anfangsjahren, wenn er da mit unserem Bundespräsidenten saß, dann wirkte das immer ja relativ natürlich und sehr, sehr nett und nicht aufgesetzt. Und die sportliche Leistung sprach dann über viele, viele Jahre für sich. Da haben die Menschen tatsächlich Boris Becker geliebt und akzeptiert. Das war eine großartige Zeit. Und wir wissen, als er das erste Mal Wimbledon gewonnen hat, da waren auf den Straßen zigtausende von Menschen, um ihn zu empfangen. Das war so wie zu den großen Zeiten der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass sich jeder damit identifizierte. Also Boris Becker hat den berühmten Meilenstein gesetzt im Tennis, hat ihn aber dann auch irgendwann irgendwie umgerissen.
Thomas, war das, du bist ja nur unmerklich jünger als ich und wir haben das natürlich auch als Jugendliche mitbekommen, aber war das wirklich, also Liebe ohne Gegenleistung? Wir haben ja alle Kinder und diese Unconditional Love bringt man ja wirklich nur seinen Kindern entgegen. War das bei Becker auch so, bis dann irgendwann mal der Faden gerissen ist?
Bei mir ist es komischerweise ein bisschen anders. Liegt vielleicht bei mir auch so ein bisschen daran, dass ich manchmal dann, weiß ich nicht, woran das liegt, wenn alle immer alles toll finden, dann gucke ich auch mal auf andere Sachen. Ich war tatsächlich, ich oute mich hier, ich war Team Stich. Ich fand, dass der das schönere Tennis gespielt hat. Natürlich konnte man mit Boris Becker leiden. Die Spieler hatten immer ein Drama, das ist gar keine Frage. Er war ja auch der deutlich erfolgreichere Spieler noch. Aber Becker hat es ja zum Beispiel nie verwunden, gegen Stich das Wimbledon-Finale verloren zu haben. Er hat ja dann auch wirklich auch Stimmung gegen Stich gemacht, bis hin zum Höhepunkt, als das deutsche Publikum in Frankfurt beim Spiel zwischen den beiden Stich gnadenlos ausgepfiffen hat. Ich glaube, dass Becker aus dieser Pole-Position, die er hatte, er hat überhaupt keinen neben sich geduldet. Man muss aber auch das sagen, was Uli gesagt hat. Also wenn du von 0 auf 100 kommst, als, glaube damals 17-Jähriger, da ist so viel auf ihn eingeprasselt, sicher auch. Aber irgendwann hat ja Boris Becker auch gedacht, er könnte sich über alles äußern. Über die Hafenstraße, über alle anderen Dinge. Er hat da auch nicht immer die intelligentesten Sachen gesagt. Und ich glaube, es hat sich irgendwann auch verselbstständigt, dass er gedacht hat, nur weil er Boris Becker ist, darf er einfach alles. Ich hatte dann aber auch das Vergnügen, mit ihm 2006 bei der WM zusammenzuarbeiten. Wir haben 16 Spiele zusammen gemacht. Er war bei uns Reporter, Boris Becker. Und wenn du siehst, wie die Engländer ihn lieben, also Beckham und Lampard und Gerrard, die haben sich fast darum geprügelt, mit Boris Becker ein Interview führen zu dürfen. Und mir ist der erste Satz in Erinnerung geblieben, 2-6, es ist heiß, es ist England-Paraguay im Waldstadion, es ist kein Dach, wir haben beide die Krawatte an. Boris, der noch mehr geschwitzt hat als ich, und dann läuft vor uns der Eismann drei Reihen vor und dann sagt Boris zu mir, wir haben uns gerade vorgestellt, ist dir auch so heiß? Ich sage, ich gehe kaputt. Sagt er, willst du ein Eis? Sage ich, ja. Und dann hol uns mal zwei, sagt Becker zu mir. fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich habe ihn dann Jahre später auch nochmal getroffen. Also mein Verhältnis zu ihm ist ein bisschen, oder Verhältnis, Quatsch, also wie ich ihn sehe, das ist sehr differenziert, aber es ist natürlich gar keine Frage, dass er sportlich wahrscheinlich zu den 5 größten ever gehört in Deutschland.
Oh, die 4 anderen würde ich dann, sparte die noch auf, Thomas. Ich habe eine kleine Ahnung. Aber Uli, diese Sache mit Becker, dass er manchmal auch Sachen gesagt hat, die Thomas jetzt im Nachhinein betrachtet, nicht so toll finde. Ich finde, das war eine Qualität von Becker schon in den frühen Jahren, dass ich mir gedacht habe, okay, verlangen wir nicht immer von Sportlern, dass sie sich zu allem äußern. Jetzt wird Goretzka gefeiert, weil er ab und zu mal was Intelligentes sagt. Aber ich finde, Boris hat sich schon sehr früh auch zu Dingen geäußert, die abseits des Courts wichtig waren.
Das kann man so sehen, aber ich teile das, was Thomas gesagt hat, auch. Boris Becker ist absolut ambivalent zu betrachten. Also der hat auch Dinge gesagt, die vorne und hinten Unsinn waren. Hm. Und das, was Thomas auch gesagt hat, er hat wirklich irgendwann gedacht, er wäre gottähnlich. Das stimmt, das war feststellbar. Und wenn es dann in eine solche Richtung läuft, dann ist es für denjenigen gefährlich und vor allen Dingen dann, wenn keiner in seinem Umfeld sich traut, ihm das auch mal mitzuteilen. Du hast recht, er hat auch manchmal Dinge gesagt, ja, die sehr unbequem waren. Und wenn man denn Sportler auffordert, etwas zu sagen zu Themen, die nicht unbedingt deren Kernkompetenz sind, dann kann auch schon mal ein bisschen was verrutschen dabei bei den Antworten. So will ich es mal benennen. Aber Boris ist ein sehr, sehr sturer Typ. Ich habe ihn ja dann auch über viele Jahre, sagen wir mal, begleitet im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war nicht immer angenehm, manchmal sogar äußerst unangenehm. Er konnte aber auch sehr, sehr charmant sein. Er konnte lustig sein. Er konnte ironisch sein, ja. Aber wehe, man hat ihn, na sagen wir mal, ein wenig in Frage gestellt. Oder ich kann mich erinnern, bei RTL Samstagnacht, da gab es mal so eine Sketch-Serie, wo Boris auf den Arm genommen wurde. Und da habe ich auch mal eine Zeit lang mitgespielt. Und das hat er mir immer übel genommen. Aber ich finde, eine der größten Fähigkeiten, die man haben muss, ist, dass man über sich selber lachen kann. Das ist schwer gelegentlich, aber ich denke, das ist eine der größten Fähigkeiten. Ich glaube, er hat das so ein ganz klein wenig jetzt gelernt. Betonung liegt auf ein wenig. Und ich beobachte ihn ganz anders als die meisten anderen Menschen aus vielerlei Gründen. Und deswegen wird er für mich immer ein Begleiter bleiben. Positiv wie negativ besetzt, aber das gilt ja für viele Menschen.
Ja, gleich kommen wir zur verloren gegangenen Liebe der Deutschen zur Fußballnationalmannschaft. Aber Thomas, wenn du deine Top 5 aufstellst, dann glaube ich, dass Michael Schumacher da drin sein muss und wahrscheinlich Franz Beckenbauer. Wer noch?
Boah. Sag Steffi Graf, Thomas.
Ja, das ist ja eh klar. Also Steffi Graf ist für mich das Beispiel, wie man auch eine Karriere führen kann und danach einfach total sympathisch, bescheiden zurück aus dem Rampenlicht treten kann und einfach ein Leben führt. Also Steffi Graf, auf jeden Fall gehört sie natürlich dazu. Ich tue mich natürlich, ich habe eben Top 5 etwas plakativ gesagt. Es ist ja auch immer die Frage, wie man solche Dinge einordnet. Sicherlich auch, wenn wir jetzt wüssten, dass es auf faire Dinge zurückzuführen ist, dann hätte man sicherlich auch Jan Ullrich irgendwie dabei haben müssen als erster deutscher Tourgewinner. Mhm. Wobei durch die Doping, dass zu der Zeit ja alle gedopt haben, fällt das sicherlich raus. Bei Michael Schumacher kannst du sicherlich auch sagen, er hatte eigentlich immer außer in seiner Anfangszeit, ein überlegenes Auto, wie er teilweise auch mit seinen Konkurrenten auf der Rennstrecke umgesprungen ist. Aber von der sportlichen Leistung sicherlich gehört er da zu den Top 5 dazu. Ich meine, ein anderer wird sicherlich sagen, Fritz Walter, früher, weil der das Ganze mit aufgebaut hat. Also da müsste man sich mal in Ruhe, glaube ich, mit einer Sondersendung widmen im Ganzen.
Uli, haben wir jemanden vergessen? Einen richtig großen Sporthelden? Also Uwe Seeler wurde vor kurzem erst gewürdigt, glaube ich, im NDR mit einer Dokumentation. Aber Uwe Seeler ist halt dann am Ende des Tages nie Weltmeister geworden.
Ja, aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Entscheidende, ob dann jemand Weltmeister geworden ist, sondern ich finde es großartig, wenn der Mensch dann mal absolut im Mittelpunkt steht. Und wenn wir dann über die Top 5 sprechen, dann sollte man natürlich auch Franz Beckenbauer nennen. Egal, was es da vielleicht jetzt letztlich am Ende an Ungereimtheiten mal gab. Der Mensch Beckenbauer steht für mich über allem, weil ich denke, er war dann tatsächlich manchmal naiv. Und der Sportler sowieso. Und insofern gehört er, wenn ich so eine Liste aufstellen müsste, auch mit dazu.
Auf jeden Fall. Also Franz Beckenbauer ist vor allen Dingen eins. Und es ist ja bekannt, dass ich die Bayern wirklich nicht besonders mag. Das ist mit Abstand der netteste Mensch, den ich jemals irgendwo kennengelernt habe, der in den Raum kommt. Egal, ob da die Putzfrau ist oder ob da irgendjemand die Post vorbeibringt. Der ist immer nett und immer freundlich, nie aufgesetzt. Also für mich Top 5, wie auch Uli Potowski zur Top 5 der ewigen deutschen
Journalisten gehört. Thomas, jetzt hör auf. Sonst reden wir gleich über deinen Piloten dort.
Ja.
Ja, das können wir gerne machen.
Pass auf, ich gehe nein! Nein.
Okay. Pass auf, als Österreicher bin ich hier klar im Vorteil. Und warum? Es gibt drei österreichische Sportler, die innerhalb ihrer Karriere einen unfassbaren Bruch gehabt haben, der auch zum Ende der Karriere hätte führen können. Und das macht es für uns Österreicher viel einfacher. Erstens haben wir nicht so viele herausragende Athleten und Athletinnen wie Deutschland, aber das ist Thomas Muster mit seinem Unfall in Key Biscayne damals, wo ihm das Knie zerstört wurde. Das ist natürlich Niki Lauda mit dem Unfall auf dem Nürburgring. Und das ist Hermann Mayer mit erstens diesem Sturz in Nagano und dann aber auch noch mit diesem Motorradunfall. Und alle drei sind da wieder zurückgekommen. Also Tufelix Austria, Thomas, nicht nur aktuell auf die Fußballnationalmannschaft bezogen, sondern auch, was wirklich die großen Heroen des letzten Sportjahrhunderts angeht.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe den Kinofilm von Franz Klammer gesehen, 76 Innsbruck, was da ein Druck auf dem gelastet
das stimmt,
ist, den würde ich auf jeden Fall, aber die Top 5, das traue ich mir jetzt sogar als Preuße zu, in Österreich diese Bewertung vorzunehmen.
Ja, aber das sind wir wieder, die Drucksituation. Was ist es denn? Ist ein Tiebreak, Uli, die größte Drucksituation? Ist es ein Siebenmeterwerfen, wie wir es am Samstag gesehen haben? Thomas war ja in der Halle. SC Magdeburg gegen den FC Barcelona, 7-Meter-Werfen. Ist es das Elfmeterschießen im Champions-League-Finale, im Finale daheim 2012? Kann man Drucksituationen überhaupt miteinander vergleichen, Uli?
Schwierig, also wirklich schwierig. Klar ist das alles Stress und Druck, wie du es nennst. Auf der anderen Seite haben die Sportler alle darauf hingearbeitet, teilweise über ein Jahrzehnt oder ähnliches. Und ich denke, die sind dann klar im Kopf, um sich mit der Situation zurechtzufinden. Das sieht man ja auch. Und genauso ist es, dass natürlich jemand beim 7-Meter-Schießen, beim 11-Meter-Schießen, was auch immer, ja schlichtweg versagen kann. Aber wenn das nicht der Fall wäre, mein Gott, dann hätten wir ja keine Menschen mehr da unten auf dem Sportplatz. Und insofern finde ich, sollten wir das alles nicht überhöhen. Es ist Druck, es ist Leistung. Ich habe da ein großes, großes Heftchen voller Respekt davor, aber jetzt kommt was ganz Komisches, wenn ich das sage. Wir sollten das auch nicht überhöhen, weil in der Überhöhung liegt dann auch oft die Möglichkeit, ganz tief abzustürzen und dann wird im Negativfall auf diese Menschen auch genauso heftig eingeprügelt. Deswegen, ich glaube, wir dürften im Leben und im Sport oft gerne auch die Mitte verwenden, wobei es immer natürlich legitim ist, wenn große Leistungen vollbracht werden, dass wir die Menschen entsprechend feiern und loben. Aber wir sollten sie dann auch nicht so tief in die Schlucht stürzen, wie das im Misserfolgsfall oft der Fall ist.
Womit sich der Kreis ja wieder ein kleines bisschen schließt zu Boris Becker, wie ich finde. So, kurze Pause und dann sprechen wir über das, was sich in den letzten Tagen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft getan hat.